Ja, einen guten Morgen auch meinerseits. Dorothee, vielen Dank für die gute Einführung. Ich weiß nicht, ob ich die Erwartungen heute hier so erfüllen kann oder wirklich eine Antwort auf diese Frage habe. Aber ja, Josef hat mich einfach schon immer beschäftigt. Es war schon immer ein Mann oder eine Geschichte, die mich als Kind schon fasziniert hat. Und ja, wir hatten ja dieses Jahr den Stufen des Lebens Rallye-Kurs mit Thema Josef und ein bisschen unter einem anderen Schwerpunkt unter diesem Thema Alles hat seine Zeit. Aber ich habe so gedacht, dieses letzte Kapitel in dieser Josef-Geschichte ist in diesem Kurs nicht aufgegriffen worden. Und das war für mich dann so ein Anlass zu sagen, ach, ich will da noch mal genauer hingucken, ich will mich einfach mit diesem Kapitel noch mal beschäftigen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute eben noch mal dieses Thema Josef aufgreife. Ja, die Josef-Geschichte ist eine Familiengeschichte, aber eben auch eine Versöhnungsgeschichte. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass wir in dem letzten Rallye-Kurs darüber gesprochen haben. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Josef-Geschichte, eben aus dem Kiko oder eben auch durch den Rallye-Kurs, wie auch immer. Aber ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen so einen Schnelldurchgang durch die Kapitel vorher geben, damit ihr einfach ein bisschen mit hineingenommen werdet. Die Josef-Geschichte im Alten Testament ist eingebettet in die Vätergeschichte. Anfangs geht es um Abraham, Isaak und Jakob. Dann kommt Josef und danach die Volksgeschichte. Da verändert sich nämlich etwas. Vorher ging es immer um einzelne Personen. Und jetzt ist das Volk Israel eine Nation. Da ist von der Landeinnahme die Rede und auch davon, dass Gott eben mit seinem Volk diesen Bund schließt. Josef, er ist der erste Sohn von Jakob und Rahel, der Lieblingsfrau, die bei der Geburt seines Bruders Benjamin stirbt. Er hat noch 10 Halbbrüder. Sein Vater bevorzugt ihn, schenkt ihm einen bunten Rock und das ist ein Zeichen für seine Vorherrschaft. Also das war damals für alle sichtbar, dieser Junge ist etwas Besonderes. Und Josef hat Träume und er erzählt auch von den Träumen. Er erzählt seinen Brüdern davon und zwar, dass sie sich vor ihm verneigen. Sogar seine Eltern haben sich in dem Traum vor ihm verneigt. Die Brüder sind eifersüchtig, Neid und Missgunst und das prägt ihr Leben und das führt dazu, dass sie ihn bei passender Gelegenheit als Sklave nach Ägypten verkaufen. Dem Vater zeigen sie den zerrissenen, blutverschmierten Rock als deutliches Zeichen für seinen Tod. Jakob ist untröstlich. In Ägypten wird Josef von einem hohen königlichen Beamten gekauft und leitet später als geachteter Mann dessen Anwesen. Doch falsche Anschuldigungen seitens seiner Ehefrau bringen ihn ins Gefängnis. Aber auch hier hat er bald eine angesehene Stellung inne, weil der Segen Gottes mit ihm ist. Und so deutet er die Träume von 2 Hofbeamten, dem Mundschenk und dem Bäcker. Und die treten auch genauso ein. Und als dann der Mundschenk aus dem Gefängnis entlassen wird, da bittet er ihn doch beim Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen. Es dauert 2 Jahre. Denn erst 2 Jahre später träumt der Pharao und keiner kann diese Träume deuten. Und erst jetzt erinnert sich der Mundschenk wieder an Josef im Gefängnis. Er erzählt dem Pharao davon und so wird Josef geholt. Mit Gottes Hilfe deutet er die Träume und gibt Weisung, wie damit zu verfahren ist. Er wird zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten, lässt riesige Kornspeicher bauen und rettet so nicht nur das ägyptische Volk, sondern auch die umliegenden Völker vor dem Hungerstod. Auch seine Brüder kommen, um Getreide zu kaufen. Josef erkennt sie sofort. Nun kann er sich rächen. Alles, was er wegen ihnen durchmachen musste, zurückzahlen, es heimzahlen. So, wie er damals geträumt hatte, erlebt er es jetzt. Er hat die Macht. Seine Brüder haben keine Ahnung. Sie verneigen sich vor ihm und sie fürchten ihn. Er stellt sie auf die Probe, prüft, ob sie genau so wie mit ihm, mit seinem kleinen Bruder verfahren, der jetzt Vaters Liebling ist. Und die Brüder spüren, dass ihre alte Schuld sie einholt. Sie haben nichts vergessen. Ihr schlechtes Gewissen erinnert sie daran. Aber sie haben sich verändert. Sie stehen für Benjamin ein, schützen ihn. Da gibt Josef sich ihnen zu erkennen. Die Brüder sind fassungslos, schockiert. Jetzt ist alles aus. Doch Josef redet gut zu ihnen. Sie sollen sich keine Vorwürfe machen, denn er sieht in all dem den Plan Gottes. Wörtlich heißt es, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Und so lenkt er ihren Blick weg von sich selbst, auch weg von allen Selbstvorwürfen und hin auf Gott. Sie können nichts mehr rückgängig machen. Wenn sie nun ihre Aggression auf sich selbst richten, so machen sie nichts gut, sondern richten eher größeren Schaden an. Josef weist sie hin auf den Plan Gottes, der hinter allem steht und durch den alles einen Sinn erhält. Gott hatte ihn vorausgeschickt, damit er seine Familie rettet. Josef konnte sich nur deshalb mit seinen Brüdern versöhnen, weil er selbst mit seinem Leben versöhnt war. Gott hatte ihm nicht den Sinn jeder Einzelheit seines Lebens geoffenbart, aber doch eine Schau geschenkt, die ihm die besondere Aufgabe seines Lebens gezeigt hat. Nun umarmt Josef seine Brüder und lässt seinen Vater und die ganze Familie nach Ägypten holen. Hier leben sie im Land Gosen, von Josef versorgt, trotz Hungersnot. Und hier beginnt erst unsere eigentliche Geschichte. Und dazu lese ich den Bibeltext aus 1. Mose 50, 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Was ist hier geschehen? Jakob ist gestorben und seine Söhne sind gefangen in Angst. Sie können nicht glauben, dass Josef ihnen wirklich vergeben hat. Sie scheinen zu denken, dass er nur Jakob zuliebe auf Rache verzichtet hat. All die Jahre muss das in ihnen gegärt haben. Das schlechte Gewissen war geblieben. Das Unbehagen über das eigene Tun hat sie all die Jahre begleitet. Eine Aussprache hatte es offensichtlich nicht gegeben. Vielleicht waren sie deswegen so unsicher, weil vorher nie ausdrücklich von ihrer Schuld gesprochen und ihnen Vergebung zugesprochen wurde. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Schuld zu bekennen, um Vergebung zu bitten und sich Vergebung zusprechen zu lassen. Die Brüder trauen sich nicht einmal, Josef selbst zu begegnen. Sie schicken einen Boten, der ausrichten soll, was Jakob angeblich vor seinem Tod befohlen hat. Da heißt es, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nirgends wird erwähnt, dass Jakob das gesagt hat. Vielmehr hat er auf seinem Sterbebett alle seine Söhne gesegnet und sie gemeinsam gebeten, ihn in Kanaan zu begraben. Aber hier kommt auch ein eigenes Schuldgeständnis, so heißt es, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Das soll der Bote ebenso ausrichten. Josef weint. Er sagt kein Wort, als er das hört. Warum weint er? Ahnt er, dass die Brüder lügen? Bestimmt die Lüge noch immer die Familiengeschichte? Angefangen bei Jakob, der ja seinen Vater schändlich betrogen hat, indem er sich als Esau ausgegeben hat. Und diese Lüge zieht sich wirklich durch diese ganze Geschichte. Es geht einfach weiter. Die Söhne, die ihren Vater belügen mit dem Rock von Josef. Also es ist wirklich auch eine Lügengeschichte, könnte man so formulieren. Oder begreift er, dass sie noch immer Angst vor ihm haben und ihn das verletzt? Er, der längst vergeben hat und damit innerlich frei ist. Weint er, weil er begreift, dass die Brüder noch immer gefangen sind in der eigenen Schuld, während er frei ist von der Last der Vergangenheit? Oder weint er, weil ihn selbst all das Leid, die Erniedrigung und Angst, die er selbst fühlte, als er erleben musste, wie all sein Vertrauen gebrochen wurde, einholen? Was hat er auch durchgemacht? Gehasst von den Brüdern, in den Brunnen geworfen, dann bei fremden Menschen, die ihn weiter verkaufen wie ein Stück Vieh. Die kurze Erholung in Potiphas Haus, dann die Nachstellungen von dessen Frau, die Anschuldigungen, sie belästigt zu haben und die darauf folgenden Jahre im Gefängnis. Er erlebte all das, obwohl er in Gottesfurcht lebte, selbst beherrscht war und sich auch nicht von fremden Frauen verführen ließ. Das ist einfach nicht fair. Ein Trauma für jeden Menschen. Aber es gibt solche Momente im Leben, in denen etwas aufbricht, was lange in uns gegärt hat, unterdrückt wurde und nun an die Oberfläche kommt. Wie hilfreich ist es, das vor Gott und in der Seelsorge loszulassen. Warum Josef weint, bleibt Spekulation. Aber dadurch sind die Brüder ermutigt, ihm persönlich zu begegnen. Sie fallen vor ihm nieder und bieten sich als Knechte an. So hatte es Josef damals geträumt und damit Empörung bei ihnen ausgelöst. Und wie reagiert Josef? Er sagt: Stehe ich denn an Gottes statt? Wie kann er seinen Brüdern zürnen, wenn doch Gott selbst gesprochen hat, alles in sein Heilshandeln eingebaut ist, sogar die Schuld der Brüder? Würde er sich jetzt rächen, würde dieses Heilshandeln ja in Frage gestellt und er selbst würde sich an Gottes Stelle setzen. Mit seiner versöhnlichen Haltung macht er ihnen den Weg frei, Gott um Vergebung zu bitten. Schuld vergeben zu können, so wie Josef es tat, ist für Menschen eine Freiheitserfahrung. Schuld vergeben zu wissen, wie die Brüder es erlebten, ebenso. Vergeben und vergeben werden. Ein Kreislauf der Versöhnung in Gang setzt. Der Mensch ist frei, der seine Schuld vor Gott bringen kann. Der erfährt: Mir ist vergeben. Und er sagen kann: Ich vergebe. Mit Vers 20 haben wir den Schlüssel zur ganzen Josef-Geschichte vor uns und zugleich eine der wichtigsten Aussagen der Bibel über die Art, wie Gott in der Geschichte seinen Plan zur Erfüllung bringt. Wörtlich heißt es da: Ihr habt mir Böses geplant, aber Gott hat es in Gutes umgeplant, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich zu erhalten ein großes Volk. Was ist damit gesagt? Die Taten der Brüder waren wirklich böse und sie werden hier auch nicht beschönigt. Wichtig ist auch, Gott war nicht angewiesen auf ihre bösen Taten. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, die Menschen in der Hungersnot zu ernähren. Dazu musste Josef nicht verkauft werden. Aber Gott hat die bösen Pläne der Brüder benutzt und sie um und hineingeplant in seinen guten Plan. Paulus beschreibt das in Römer 8, Vers 28 so: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Einfach ausgedrückt: Gott macht aus Mist Dung. Das war übrigens immer so von Manfred Irle ein geflügeltes Wort. Gott macht aus Mist Dung. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das entspricht der Erkenntnis von Josef. Im Rückblick kann er Gottes Wirken sehen. Auffallend in der Geschichte ist, dass wir nirgendwo etwas davon lesen, dass Josef mit Gott gehadert hat oder überhaupt gebetet, Wenn wir die Psalmen sehen von David, da haben wir ja ganz viel Klagepsalmen oder also, und alles das wird einfach, da ist keine Rede von, es wird nichts darüber gesagt. Und doch ist Gott immer mit dabei. Wie tröstlich. Also muss Josef in irgendeiner Weise auf jeden Fall eine tiefe Gottesbeziehung haben, auch ohne dass wir das so lesen. Josef kann sich mit seinem eigenen Leben versöhnen. Das ist Gnade. Am Ende sagen zu können, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef ist versöhnt mit seinen Brüdern und mit Gottes Wegen in seinem Leben. Vielleicht sind einige hier, die mit ihrem Leben hadern. Ihr fragt euch, warum das alles so sein muss. Warum die schlimme Krankheit? Warum der Verlust eines lieben Menschen? Ja, ich könnte noch ganz vieles aufzählen. Oder manche sagen auch in so schwierigen Situationen, womit habe ich das verdient? Was habe ich denn schon getan? Solche Aussagen gibt es immer wieder. Ich habe in diesen Tagen ein Buch gelesen mit dem Titel Tsunami im Kopf. Es ist die Lebens- und Leidensgeschichte von Max Sprenger, einem 14-jährigen, sportlich aktiven Jungen, der eine Hirnblutung erleidet und von einem auf den anderen Tag lahmgelegt ist. Er kann weder sprechen, kauen noch irgendein Körperteil bewegen. Die Krankheit nennt sich das sogenannte Locked-in-Syndrom. Und das Schlimme dabei ist, dass er geistig voll da ist und auch sein Nervensystem noch funktioniert. Das heißt, er spürt Schmerzen. Also es ist nicht wie sonst bei Gelähmten, die auch nichts mehr spüren, sondern er spürt alle Schmerzen, die durch die Nerven verursacht werden. 2 Jahre lang ist er in einer Reha-Klinik und es ist ein Wunder, dass er überhaupt aus diesem Locked-in-Syndrom wieder herausgekommen ist. Das passiert eigentlich fast nie. Ich weiß nicht, Frank, ob du dich damit auskennst. Auf jeden Fall ist das also statistisch gesehen so gut wie unmöglich. Aber bei ihm ist es wirklich eingetreten. Und heute ist er in der Lage, seinen rechten Arm und auch sein rechtes Bein zu bewegen. Er kann sich auch selbstständig im Rollstuhl fortbewegen, aber ist natürlich noch immer ohne Hilfe nicht überlebensfähig. In diesen Jahren, wo er in der Reha war, das erste Jahr war seine Mutter, seine Familie ständig um ihn, hat ihn gefüttert, hat geholfen. Und die ganze Reha war für ihn schon eine sehr harte Zeit, weil er einfach keine Fortschritte gesehen hat oder so wenig Fortschritte. Und er kommt ganz, ganz oft an seine Grenzen. Und in seinem Buch beschreibt er, dass er sich nicht vorstellen konnte, jemals sein Schicksal anzunehmen. Er spricht dann mit seiner Psychologin und die antwortet ihm Folgendes. Ich zitiere das jetzt mal. Max, es gibt immer 2 Ansichten, das Ganze zu betrachten. Entweder du siehst nur das, was nicht mehr geht und alles ist scheiße, oder aber du akzeptierst, was passiert ist und sagst dir, wenn auch mit dickem Anführungszeichen, vielleicht ist das alles nicht umsonst passiert. Vielleicht hat es einen Grund und ich verstehe ihn noch nicht. Vielleicht hat Gott mir dieses mit Hindernissen belastete Leben zugetraut, an dessen Ende aber mit Sicherheit eine Eintrittskarte in die Ewigkeit wartet. Vielleicht hält er mich für fähig, es zu meistern, wie es kommt. Er traut mir diese Herausforderung zu und vielleicht schaffe auch ich es, dieses Schicksal eines Tages als ultimative Herausforderung zu sehen, die ich voll annehmen kann. Max spürt, dass er, um zu überleben, sein Schicksal annehmen muss und das Beste daraus machen muss. Das gelingt ihm mal mehr und mal weniger. Bei all dem kann ich noch dazu sagen, dass seine Mutter eine tiefgläubige Frau war und dass ganz, ganz viele Menschen einfach auch für ihn und die ganze Situation gebetet haben. Und er ist so, mal sagt er, bin ich näher an Gott und mal klappt es gar nicht, was für mich auch sehr verständlich ist. Und deswegen greift er einfach auch, dass er hier, und dann sucht er nach Möglichkeiten, wie er das Beste aus seiner Situation machen kann. Und so hat er seine Geschichte aufgeschrieben. Und das hat ihm ganz viel Kraft und Motivation und Sinn gegeben. Und das Buch ist dieses Jahr erschienen. Max ist mittlerweile 19 Jahre alt. Also es lohnt sich wirklich zum Lesen. Es ist schon sehr bewegend. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Max hatte ein schweres Leben oder hat noch ein schweres Leben. Josef kann am Ende sagen, Gott hat alles gut gemacht. Und bei all dem geht es letztlich um Vertrauen, nämlich das tiefe Vertrauen zu Gott. Das sagt, welche Abzweigung ich auch nehme, es wird am Ende bei Gott aufgehoben gut sein. Im Rückblick werde ich auf mein Leben schauen können, auf richtige und falsche Wege, auf Umwege und Abwege. Aber ich kann mich versöhnen mit meiner Biografie und sagen, es war gut so. Es waren am Ende Gottes Wege mit mir durch das Leben. Das sehen zu können, ist Segen und Gnade zugleich. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Ich habe überlegt, ich habe eigentlich noch ein Beispiel, ganz aktuell, Sigrid, du weißt, was ich meine, ob ich das vorlese. Und ich tue es jetzt einfach, weil es einfach passt, weil, ja. Weil es genau das ausdrückt, was bei Menschen möglich ist, die wirklich dieses Vertrauen auf Gott setzen. Eine Arbeitskollegin von Sigrid und mir hat uns am vergangenen Sonntag folgende WhatsApp-Info geschickt. Die kleine Tochter einer Familie aus der Calvary Chapel Herborn ist heute Nachmittag, also 14.07., so unglücklich auf ein Eisenteil gestürzt, dass es ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat. Marie wurde schon mehrfach reanimiert. Es liegt allein in Gottes Hand. Bitte betet für sie und die Familie. Es waren auch andere Familien bei dem Unfall anwesend, die jetzt alle schwer traumatisiert sind. Danke. Dann kam am Donnerstag eine weitergeleitete Nachricht von der Familie. Liebe Familie, Freunde und Glaubensgeschwister, gestern, 18. Juli, um 12 Uhr ist unsere kleine Marie zu unserem Gott in den Himmel vorausgegangen. Ein guter Freund sagt uns, dass das höchste Bestreben eines Menschen nicht sein sollte, zu leben, sondern bei Gott zu sein. Wir glauben fest daran, dass unsere kleine Marie nun auf goldenen Straßen tanzen darf, dort, wo es keine Dunkelheit mehr gibt, kein Schmerz, kein Leid, keine Neurodermitis. Sie darf sich an der Herrlichkeit Gottes erfreuen und an der Liebe Jesu, welche die ganze Stadt erleuchtet. Wir haben tagelang, Stunde um Stunde gefleht, waren verzweifelt, hilflos, wütend. Aber Gott hat in den letzten Tagen, an denen Marie noch im Krankenhaus war, gearbeitet. In einer Art und Weise, wie wir es selber kaum für möglich gehalten haben. Nach meinem Gebetsaufruf am Montag haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende für uns und Marie gebetet. Wir haben für ein Wunder gebetet, welches wir aber in einer anderen Weise bekommen haben. Ein Wunder, welches viel größer ist als das, was wir erhofft haben. Marie hat bei so vielen Menschen das Herz fürs Evangelium geöffnet und so viele Christen im Gebet zusammenrücken lassen, dass wir davon absolut überwältigt sind. Viele Menschen werden und wurden dadurch im Glauben gestärkt. Das ist das wahre Wunder. Er, der alles regiert, dem alles Leben unterstellt ist, hat in seiner unendlichen Weisheit diese Entscheidung getroffen. Sein Wille geschehe. Wir haben Marie dankbar aus seiner Hand genommen und geben sie ihm nach 2 Jahren und 7 Monaten dankbar wieder zurück. Wir haben kein Recht, nach dem Warum zu fragen oder sein Handeln in Frage zu stellen. Er weiß, was er tut. Trost gab uns das Ende im Buch Hiob. Gottes Antwort auf Hiobs Fragen. Wir sind aufgefordert, unbegrenzt zu vertrauen. Das haben wir getan und sind nicht enttäuscht worden. Wir haben um Kraft gebetet und haben Schwierigkeiten bekommen, um uns stark zu machen. Wir baten um Geduld und Gott stellte uns in eine Situation, in der wir warten mussten. Wir baten um Weisheit und er gab uns Probleme, die wir lösen mussten. Wir baten um ein Wunder bei Marie und wir mussten sie loslassen und bedingungslos vertrauen. Wir bekommen nicht, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Wir wollen euch ermutigen, nur auf das Heute zu schauen und die Lasten der Vergangenheit und der Zukunft nicht auf eure Schulter zu laden. Sie zwingt uns sonst in die Knie. Er weiß, was unsere Schultern tragen können, und wir sind gewiss, dass alles zum Besten dient. Lasst uns bessere Verwalter werden von dem, was uns Gott anvertraut hat. Jeder Tag kann der letzte sein. Also lasst uns unsere Kinder und Ehepartner auch so lieben. Kostet jede Minute aus und sagt euch jederzeit, wie sehr ihr einander liebt. Lasst uns bessere Anbeter werden. Betet Gott von ganzem Herzen und mit eurem ganzen Leben an. Singt ihm Lieder zur Ehre. Es hat uns diese Woche so gut getan, Lieder bei Marie zu singen. Auch da, wo keine Hoffnung mehr für sie da war. Alles andere wird in einer Situation wie unserer bedeutungslos. Wir sind gut auf diese Zeit vorbereitet worden. Kleine Puzzleteile in den letzten Wochen und Monaten haben allein keinen Sinn ergeben. Aber jetzt ergeben sie ein Gesamtbild. Jesus ist unser Fels in der Brandung, auf dem wir sicher stehen. Seine Liebe ist grenzenlos. Wir können Marie daher mit einem weinenden, aber vor allem mit einem lachenden Auge in seine Arme vorausgehen lassen. Danke, dass ihr für uns da wart und seid. Maries Tod hat bei vielen Menschen eine kleine Flamme für Jesus entfacht. Betet weiter dafür, dass daraus ein großes, leidenschaftliches Feuer wird. Über den Zeitpunkt der Beerdigung werden wir euch nächste Woche, sobald wir mehr wissen, informieren. Teilt diese Nachricht bitte an alle, die für uns gebetet haben. Lasst diese Nachricht bitte auch um die Welt gehen. Jeder soll wissen, was Maries Tod bewirkt hat und bewirken wird. Also wenn dieser letzte Satz da nicht gewesen wäre, dass wir alle daran teilhaben lassen sollten, hätte ich euch das jetzt nicht vorgelesen. Aber es hat mich schon sehr beeindruckt, was möglich ist, wozu Gott Menschen befähigt, auch in solchen Situationen wirklich durchzuhalten. Und ja, und deswegen auch mein Wunsch an euch, vertraut einfach. Und ich wünsche wirklich auch für mein Leben, für euer Leben, dass ihr am Ende sagen, so wie es war, Gott hat alles gut gemacht. In diesem Sinne.